Ostersonntag, wir feiern heute zusammen die Auferstehung. Und als ich vor dem Gottesdienst so ein bisschen durch die Reihen geguckt habe, war ich richtig froh, ein paar Leute zu sehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Sehr, sehr schön, dass ihr heute auch da seid, mit uns zusammen Oster feiert, auch wenn das leider bedeutet, dass andere, die vielleicht gewohnt waren, sich Samstag oder Samstagabend anzumelden, jetzt keinen Platz bekommen haben. So ist das. Nächsten Sonntag beginnt das Spiel wieder von vorne. Ganz herzliche Einladung, aber schön, dass wir hier vor Ort zusammen Ostern feiern können und alle zu Hause auch nach wie vor dabei sind. Bevor wir jetzt aber in diese Osterpredigt einsteigen wollen, möchte ich mit euch zusammen noch auf den Predigttext hören. Und wir haben gerade gesungen, ehrfurchtsvoll stehen wir vor dir und beten an. Und genauso ehrfurchtsvoll, lasst uns jetzt aufstehen und auf Gottes Wort hören, auf den Predigttext. Denn Gott, der Schöpfer des Universums, möchte jetzt zu dir reden.
Danach begann Jesus, die Städte anzuklagen, in denen er die meisten seiner Wunder vollbracht hatte. Ihre Einwohner waren dennoch nicht zu Gott umgekehrt. Welche Schrecken erwarten euch, Chorazin und Bethsaida? Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den gottlosen Städten Tyros und Sidon getan hätte, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts werden Tyrus und Sidon besser dastehen als ihr. Und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl einst in den Himmel gehoben werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter ins Reich der Toten geworfen. Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Sodom getan hätte, würde die Stadt heute noch stehen. Seid versichert, Sodom wird am Tag des Gerichts besser dastehen als ihr. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Last tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht.
Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt zusammen Ostern feiern dürfen. Danke, dass du lebst. Danke, dass du auch in uns leben willst. Und ich danke dir, dass wir als Christenheit heute, egal wo wir sind, egal wie es uns geht, zusammen an deine Auferstehung denken. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt öffnest für dein Wort. Danke, dass du ein redender Gott bist. Danke, dass du dich uns offenbaren willst, so wie wir es gerade in deinem Predigttext gelesen haben. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt etwas überrascht, weil das ja jetzt nicht so ein klassischer Ostertext war. Es geht nicht wirklich um die Auferstehung in dem Text, oder? Aber ich hoffe, dass ihr am Ende der Predigt trotzdem wisst, warum ich diesen Text an Ostern genommen habe. Denn dieser Text gibt uns einen Einblick in die Osterruhe. Und dieses Wort ging ja vor 2 Wochen durch die Presse. Und heute soll es nicht um diese Art von Osterruhe gehen, sondern um die wahre Osterruhe. Die Ruhe, die uns niemand verordnen kann, die uns niemand zusprechen kann, außer unser Herr Jesus Christus allein. Und ein Satz aus dem Predigttext von heute ist ja sehr, sehr bekannt. Er wird ganz oft zitiert, Den habt ihr wahrscheinlich selber auch schon auf Postkarten gelesen. Da heißt es: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und genau das ist ja etwas, was unsere Gesellschaft und wahrscheinlich auch viele von uns gerade selber brauchen. Ruhe. Ruhe für unsere Seele. Bei Homeschooling, Homeoffice, Kontaktbeschränkung und all das andere, da brauchen wir diese Ruhe. Aber um die Tiefe dieser einen Aussage besser verstehen zu können, ist es wichtig, dass wir uns einfach anschauen, was hat Jesus eigentlich davor gesagt? Es ist immer weise, wenn wir als Christen einen Vers nicht isoliert betrachten, sondern in dem, was davor und danach steht. Und das wollen wir heute tun. Lasst uns einmal drauf schauen, was Jesus unmittelbar vor dieser bekannten Einladung gesagt hat. Und da haben wir es gerade schon gehört. Jesus sagt: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Und hier an dieser Stelle ist besonders der erste Vers, den ich gerade vorgelesen habe, Vers 25, von Bedeutung. Jesus setzt mit einem Lobpreis Gottes ein und er preist ihn für das alles, was er vor den weisen Menschen verborgen, versteckt hat und dafür den Unmündigen offenbart hat. Und die Frage ist ja, was ist mit diesem das alles gemeint? Was ist dieses das alles, was Gott vor den Weisen verborgen hat? Und wenn wir diesen Text, den ich gerade noch mal vorgelesen habe, als Ganzes anschauen, wird deutlich in Vers 27, oder man kann es zumindest erkennen, wovon er hier redet. Dort sagt Jesus, dass Gott den Sohn offenbart, wem er will. Also ist das, was Gott vor den Weisen verborgen hat, seine Identität. Seine Identität als Sohn Gottes und der erwartete Messias. Und das hat Gott verborgen vor den Weisen und Klugen. Und damit sind wir natürlich sofort bei der nächsten Frage. Warum? Warum hat das Gott vor den einen versteckt und es den anderen gezeigt? Und wenn wir uns die Weisheitsliteratur im Alten Testament anschauen, die Offenbarung oder auch im ersten Korintherbrief in Kapitel 1 sehen wir es, die Bibel verurteilt nicht die Klugheit an sich. Auf gar keinen Fall. Salomo wird ja als der klügste Mensch gepriesen, der weiseste Mensch, den es jemals gab. Also die Weisheit ist ein sehr, sehr hohes Gut in der Bibel. Die Klugheit auch. Aber was damit verbunden ist, ist eine Gefahr. Nämlich die Leute, die sich für klug und weise halten, werden hochmütig, können hochmütig werden und überschätzen sich selbst und ihre Klugheit. Und das ist hier an dieser Stelle gemeint. Vor diesem Hochmut, vor dieser Überheblichkeit hat Gott diese Erkenntnis, wer sein Sohn eigentlich ist, versteckt und sie stattdessen den Unmündigen gezeigt. Aber hier geht es dann wiederum im Umkehrschluss nicht um diese Einfältigkeit, die man vielleicht bei Unmündigen oder bei Kindern vermuten würde, sondern es geht um diese kindliche Demut, die den Unmündigen zu eigen ist, die sie auszeichnet. Denn Kinder, wer selber welche hatte oder sie auch nur beobachtet, wird ganz schnell feststellen, Kinder sind sich eigentlich für nichts zu schade und erst recht nicht zu schade, andere um Hilfe zu bitten und diese Hilfe dann auch anzunehmen. Sie sind nicht zu stolz dafür. Sie denken nicht, ich schaffe das alles. Es gibt natürlich so Phasen in der Entwicklung der Kinder, wo sie denken, das schaffe ich alles alleine. Aber generell, wenn sie das Bonbon haben wollen, das oben auf dem Schrank steht, hey, dann frage ich einfach einen Erwachsenen und er gibt es mir. Sie sind sich nicht zu schade, Hilfe anzunehmen. Sie wissen, dass sie nicht alles alleine schaffen. Und genau darum geht es bei diesen Unmündigen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen, dass sie sich nicht zu gut oder zu stolz dafür sind. Und deshalb offenbart Jesus diesen Menschen mit dieser Eigenschaft seinen Sohn als den Messias, als den Retter der ganzen Welt. Und genau dafür preist Jesus seinen Vater, dass er das getan hat. dass er das umgesetzt hat und das genauso geplant hatte. Wenn wir jetzt aber weiterschauen, weiter nachdenken und dem Text nachspüren, stellt sich die nächste Frage, nämlich, wie hat es Gott denn diesen Unmündigen offenbart und gleichzeitig vor den anderen versteckt? Und da wird es jetzt wieder wichtig, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Nochmal schauen, was steht denn jetzt vor dem, was wir gerade zusammen betrachtet haben. Und da ist Vers 20 bis 24 ganz wichtig. Und das ist nicht unbedingt ein Text, den man schon mal in der Predigt gehört hat, der vielleicht zu einem spricht, wenn man ihn selber in seiner Bibel liest. Gott oder Jesus verurteilt hier drei namentlich erwähnte Städte. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Er klagt sie dafür an, dass sie nicht umgekehrt sind zu Gott, obwohl, und darum geht es, obwohl in diesen Städten die allermeisten Wunder von Jesus getan wurde. Obwohl er in ihrer Gegend am meisten gelehrt hat, präsent war, also beobachtet werden konnte. Und dafür klagt er sie an. Und Jesus redet hier von Städten, die angefüllt sind mit gesetzestreuen Juden. Nicht mit irgendwelchen Leuten, nicht mit Heiden, wie diese Städte, mit denen er sie vorher verglichen hat, sondern mit Leuten, die Gott nachfolgen, die das Gesetz versuchen einzuhalten. Und er vergleicht diese Städte, diese Juden mit den Heiden aus anderen Städten, die Gott im Alten Testament für ihren Lebensstil verurteilt und vernichtet hat. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir da sitzen als stolzer Jude, das Gesetz versuchen einzuhalten, unser ganzes Leben lang. Und dann steht da jemand auf und sagt, hey, euch wird es schlechter gehen als diesen Heiden, die ihr so verachtet. Passt auf. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Und er sagt, ihr habt mehr Anschauungsunterricht bekommen als diese Städte damals. Warum mehr Anschauungsunterricht? Warum gerade diese drei Städte? Na, weil Jesus, bevor er öffentlich angefangen hat zu wirken, nach Kapernaum umgezogen ist. Das können wir in Matthäus 4, Vers 13 lesen. Er ist umgezogen in die Stadt Kapernaum, aus Nazareth weg nach Kapernaum. Und die anderen beiden Städte, die sind alle fußläufig von Kapernaum zu erreichen. Weniger als 10 Kilometer entfernt. Das heißt, es war sein Zuhause in der Zeit, wo Jesus öffentlich gewirkt hat. Er ist immer wieder dahin zurückgekommen nach seiner Reise durch Israel und hat dort Wunder gewirkt und in den Städten drumherum. Und deshalb hatten sie so viel gesehen. Sie hatten so viel an Möglichkeiten zu erkennen, wer Jesus ist. Aber sie haben es nicht getan. Und darum droht Jesus ihnen ein schlimmeres Urteil an als diesen Städten, die Juden eigentlich als Inbegriff für Sünde und für Gottes Ferne genommen haben. Die vielen Wunder, die sie erlebt haben, die diese Juden mit eigenen Augen gesehen haben, die sollten ihnen eigentlich vor Augen führen, wer Jesus ist. Sie sollten ihn offenbaren als Sohn Gottes, als den erwarteten Messias, denn die Wunder, die Jesus getan hatte, da wussten die Juden, die wird der Messias tun. Und er hat das alles vor ihren Augen getan. Aber sie sind nicht umgekehrt. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Gott hat also diesen Unmündigen, einigen von diesen gesetzestreuen Juden, die unmündig waren, die diese Demut besaßen, gezeigt, dass Jesus der Messias ist, indem er Tag ein, Tag aus die allergrößten Wunder vor ihren Augen getan hat. Einige haben an ihn geglaubt, aber die allermeisten nicht. Und das ist doch eine Parallele zu uns heute, oder? Was würde Jesus über Heidelberg sagen? Was würde Jesus über unser Bundesland sagen, über Deutschland sagen? Einige hören auf ihn, kehren um, aber viele nicht. Aber es gibt noch Hoffnung für Heidelberg, für Deutschland und genauso für diese drei Städte, die Jesus hier anspricht, denn er verurteilt sie nicht. Er klagt sie nur an. Und eine Anklage ist bekanntlich noch kein Urteil. Diese Anklage hier soll sie wachrütteln, nochmal irgendwie packen und auf das aufmerksam machen, was er ihnen eigentlich zeigen will. Jesus sagt damit, denkt doch bitte nochmal nach. Schaut euch das alles an, was ihr gesehen habt. Kehrt um zu Gott, glaubt an mich, denn ich bin der Messias. Ich bin Gottes Sohn. Und daher spricht Jesus nach dieser Anklage diese so bekannte, warmherzige Einladung aus. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus ruft hier zu sich als Person, als Mensch, wie er vor ihnen stand, greifbar, nahbar. Er ruft hier nicht zur Ruhe an sich auf. Er ruft hier auch nicht dazu auf, seiner Predigt zu gehorchen. Er ruft hier auch nicht auf, ihm nachzufolgen. Er ruft schlicht und ergreifend dazu auf, zu ihm zu kommen, zum Messias, zum Sohn Gottes. Und dadurch findet man Ruhe. Danach folgt alles andere. Und das muss für die Juden wirklich komisch geklungen haben. Da ist jemand, der sich gerade eben selbst als Sohn Gottes identifiziert hat, der glaubt und sagt, dass er der Messias ist. Und jetzt lädt er dazu ein, einfach zu ihm zu kommen. Einfach zu ihm zu kommen, ohne vorher irgendetwas zu tun, ohne etwas geleistet zu haben, sondern einfach nur zu ihm zu kommen. Und dann findet man Ruhe, das verspricht er aus dieser Begegnung mit ihm. Und diese Juden, die das hören, die versuchen ja gerade ihr Leben lang das Gesetz einzuhalten, um diese Ruhe in Gottes Gegenwart zu finden, um gerecht vor Gott dazustehen, woraus sie sich diese Ruhe, die ewige Ruhe, erhofft haben. Doch statt in dem Gesetz und in ihrem Lebensstil, der daraus folgt, Ruhe zu finden, haben sie nur eine Last nach der anderen auf ihre Schultern gelegt bekommen. Von sich selbst, von den anderen Juden in ihrer Stadt, von den Pharisäern und Gesetzeslehrern sowieso. Bei allem, was ein Jude in der damaligen Zeit und auch heute tut, hört er ein Wort des Gesetzes. Egal, ob er aussät, egal, ob er erntet, egal, ob er das Essen kocht oder isst, es gab zu jeder Lebenssituation ein Gesetz, das sagt, das sollst du so machen und nicht so, das sollst du wiederum so machen und nicht so. Er hörte immer das Gesetz. Es war eine Last, es war ihm immer vor Augen, aber sie waren bereit, diese schwere Last zu tragen, weil sie das Ziel vor Augen hatten, weil sie Gott damit gefallen wollten. Aber diese Last ist einfach viel zu schwer, als dass man sie so lange tragen könnte. Also, so sagt es Paulus auch im Römerbrief, also brachte diesen gesetzestreuen Juden eben dieses Gesetz, von dem sie sich Leben und Ruhe erhofft haben, einen qualvollen Tod, ein qualvolles Leben. Und damit sind wir wieder bei Jesus. Er nennt sich als Sohn Gottes und spricht dieses Dilemma, in dem die Juden steckten, das sie jeden Tag gespürt haben, knallhart an. Und er spricht es nicht nur an, wie viele Rabbinen in der Zeit damals schon, aber er bietet auch einen Ausweg. Er zeigt einen anderen Weg auf. Und dieser Weg, der fängt einfach damit an, dass man zu ihm kommt. Eine Revolution für die Juden in der damaligen Zeit. Und Jesus formuliert das im Johannesevangelium auch ganz prägnant mit anderen Worten. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und das kannte ein Jude nicht. Leben im Überfluss, schon hier und jetzt in meinem Alltag auf dieser Erde. Aber Jesus sagt, ich bin dieser Weg, auf dem ihr das finden könnt. Leben, Ruhe und das im Überfluss. Und jetzt sind wir bei Ostern. Jetzt kommt die Osterbotschaft hier rein in diesen Text, weil Jesus, als er das von sich gesagt hat, als er von sich gesagt hat, ich bin der Weg zur Ruhe, kommt zu mir und ihr findet sie, vor Augen hatte, was noch auf ihn zukommt. Vor Augen hatte, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird und dadurch dieser neue Weg ist, dadurch diesen Menschen die Ruhe anbieten kann. Schuldlos stirbt er an diesem Holzkreuz, weil er wusste, dass es nötig ist. Und weil er wusste, dass er ein paar Tage später auferstehen wird, weil Gott ihn auferwecken wird. Aber gerade dadurch, dass er schuldlos stirbt, kann er das Urteil von jedem schuldvollen Menschen nehmen. Und das ist dieses göttliche Tauschgeschäft, das Hans-Peter auch vor 2 Tagen hier am Karfreitag erwähnt hat. Dieses göttliche Tauschgeschäft, weil Jesus ohne einen Fehler gemacht hat, stirbt. Hat er als einziger eigentlich gerade nicht den Tod verdient, gerade nicht diese Entfernung, diese Entfremdung von Gott verdient, aber er erlebt es trotzdem. Er stirbt schuldlos am Kreuz. Und weil er Tod und Trennung durchlebt, kann er dir anbieten und mir anbieten, dass er das an meiner Stelle erlebt hat. Weil er dieses Urteil eigentlich nicht verdient hätte, aber es trotzdem trägt, kann er dir und mir anbieten, dass er es für mich getragen hat, für dich getragen hat. Also hat jemand tatsächlich die Strafe für dein Urteil abgesessen, aber eben nicht ich, sondern Jesus. Meine Strafe wurde also wirklich abgesessen und ich stehe als freier Mann, als freie Frau da, weil Jesus das alles getragen hat, weil er es ertragen hat. Und das ist Ostern. Daran, im Vorausblick auf diese Ereignisse, daran hat Jesus gedacht, als er zu sich eingeladen hat und Ruhe angeboten hat, indem man gerade das tut, nämlich zu ihm kommt. Und hier kommt wieder diese kindliche Demut zum Tragen, von der Jesus vorher geredet hat. Wer nicht zu stolz dafür ist, sich von Jesus helfen zu lassen, der erlebt diesen Freispruch. Der erlebt, dass das wahr ist, wofür Jesus mit seinem Leben steht. Wenn wir ihn darum bitten, dieses Tauschgeschäft für uns zu vollziehen, für uns einzugehen, macht er das gerne. Alleine könnten wir das niemals schaffen, aber so oft versuchen wir es trotzdem. Viele Menschen in unserer Welt versuchen es alleine, versuchen aus eigener Kraft ihr Leben zu regeln. Aber wenn wir Jesus darum bitten, dass er uns hilft, dann tut er das. Und wenn du seine Hilfe annimmst, dann erfährst du diese Osterruhe. Dann spürst du etwas von dieser Ruhe, die Gott anbietet, wenn wir zu ihm kommen. Und dieser Freispruch, der darin liegt, diese Freiheit, die wir gewinnen durch Ostern, die Freiheit von unserem Urteil, nimmt uns alle schweren Lasten. Nimmt uns all das weg, was wir in unserem Rucksack haben, was uns auf den Schultern liegt. Genauso wie die Juden damals, die versucht haben, das Gesetz einzuhalten, erlebt haben, dass diese Last von ihren Schultern fällt, wenn sie sich von Jesus helfen lassen. Genauso fallen auch unsere Lasten und unsere Schuld von uns. Jeder Fehler in unserem Leben, den wir gerne rückgängig machen würden, der verschwindet. Jede zerstörte Beziehung, mit der ich mein Leben schwer gemacht habe, die Schuld dafür löst sich auf. Nicht die Konsequenz, nicht das, was dadurch ins Leben gerufen wurde, aber meine Schuld, das, was ich damit verbinde, das ist fort, weil Jesus es mir anbietet. Ich bekomme einen Neuanfang, ein neues Leben, so wie Jesus an Ostern neues Leben bekommen hat, so bietet er es auch dir und mir an. Aber Jesus wäre ja nicht Jesus, wenn er uns an dieser Stelle nicht trotzdem nochmal überrascht. Wenn er nicht noch einen für uns parat hat, eine Überraschung, etwas Neues. Denn nach dieser Einladung redet Jesus ja noch weiter. Das wollen wir uns jetzt natürlich auch nochmal anschauen. Jesus sagt danach, nehmt mein Joch auf. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Eigenartig, oder? Jesus sagt, er nimmt die Last weg, aber er gibt uns gleichzeitig etwas Neues. Er gibt uns stattdessen etwas anderes. Und Jesus greift hier auf ein Bild zurück, das die Leute damals in- und auswendig kannten. Etwas, was sie jeden Tag gesehen haben. Er spricht von einem Joch, das Tieren bei der Erntearbeit auf die Schultern oder auf die Stirn gelegt wurde, damit sie helfen konnten, damit sie eine Last ziehen konnten. Zum Beispiel eine Kutsche oder ein Pflug oder andere Erntegeräte. Die Tiere halfen dabei, das Joch half dabei, diese Last zu tragen. Und ich habe hier ein paar dieser Elemente eines alten Jochs mitgebracht. Der Gerd Wallenwein, jemand aus unserer Gemeinde, hat sie uns zur Verfügung gestellt. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Als ich das bei ihm abgeholt habe und zu Hause ankam, musste ich erstmal das Internet anmachen und googeln, was ist eigentlich was und wozu wurde was benutzt. Aber jetzt bin ich etwas schlauer. Leider ist das Joch, das an sich das Jochstück, nicht mehr so gut erhalten geblieben, aber ich möchte euch etwas zeigen, was dem sehr ähnlich kommt und auch von der Form ähnlich aussieht. Das Joch war etwas, ungefähr so wie das hier, was dann den Tieren auf die Schulter gelegt wurde. Ich mache mich jetzt etwas dreckig, aber am Arbeitsplatz soll das ja manchmal passieren. Und dann wurde es fixiert am Kopf, damit das Joch eben nicht runterrutscht und an den Tieren befestigt war. Also so ähnlich sieht ein Holzjoch aus. Massive Eiche, bestückt mit wirklich stabilen Eisenelementen, made in Germany. Also allein das Joch an sich ist schon total schwierig. Und dann ging von dem Joch über Gurte oder eben eine Deichsel, so wie hier, etwas nach hinten zu dem Lastzug an sich, also zu der Kutsche oder zu dem Pflug. Hier, das, was ihr hier seht, ist etwas für ein Zweiergespann. Hier wurde dann das eine Tier eingespannt, dort das andere. Und so konnten dann zwei Tiere gleichzeitig ziehen, was dann hinten ansteht. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, damit ihr das auch noch mal richtig sehen könnt. Also ihr seht hier die zwei Ochsen und das Joch liegt oben drauf. Dieses U-förmige ist gerade das, um das Joch am Hals des Tieres zu fixieren. Und hier ist das, es gibt jetzt keine Deichsel, sondern eine Kette, die nach hinten führt zum Pflug. Und so konnten die Tiere dann diese Last, den Pflug, über das Ackerfeld ziehen. Und dieses Bild greift Jesus auf. Es war ihnen total bekannt. Aber es war für sie nicht so negativ behaftet, wie wir es jetzt vielleicht vor Augen haben. Denn in der Regel hat sich der Mensch ja nicht mit diesem Ochsen verglichen, sondern mit dem Arbeiter, der hinten an dem Pflug stand. Und was hätte es für ihn bedeutet, wenn diese Ochsen nicht da wären? Die Ochsen, das Joch, war für sie etwas sehr Positives, weil es ihnen geholfen hat bei ihrem Alltag, bei ihrer täglichen Arbeit, sie entlastet hat. Und an diesem Bild können wir sehr gut sehen, was Jesus mit seinen Worten gemeint hat. Wir gucken noch mal einen weiter auf den Bibeltext. Da sagt Jesus ja, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Denn mein Joch passt euch genau. Die einzelnen Holzelemente, wie man sie hier sieht, die wurden früher an die einzelnen Tiere angepasst. Denn ein ärmerer Mensch damals hatte ja nicht einen Stall voller Tiere, sondern in der Regel eine Kuh oder einen Esel. Und da konnte man das Joch ganz gut an die Rückenform oder die Nackenform des Tieres anpassen. Das Holz kann man ja bearbeiten, die Gurte kann man entsprechend einstellen. Und Jesus greift genau dieses Bild auf. Er sagt, mein Joch passt euch genau. Mein Joch passt euch genau. Und es gab damals kein Zugtier, egal ob es jetzt ein Ochse, ein Esel oder ein Pferd wäre, es gab kein Zugtier, das einfach so über einen Acker spaziert wäre. Das wäre ja fatal, es würde alles platt treten und auffressen. Also kein Zugtier ist über einen Acker gegangen, ohne ein Joch obendrauf zu haben. Und im übertragenen Sinn will Jesus hier sagen, jeder Mensch hat eigentlich auch ein Joch auf. Jeder von uns, egal ob wir Jesus nachfolgen oder nicht, jeder zieht etwas hinter sich her. Jeder ist beladen. Aber ein anderes Joch als das, das Jesus anbietet, das sitzt ganz schön schlecht. Es tut einfach weh. Es schadet mir und ist viel zu schwer. Aber wegen Ostern, wegen Jesu Tod und wegen seiner Auferstehung kann er uns jedes Joch von den Schultern nehmen, die Schuld, die Last, die damit verbunden ist, von uns abnehmen und uns sein Joch stattdessen aufsetzen, uns anlegen. Und sein Joch tut uns gut. Sein Joch gibt uns Ziel und Richtung fürs Leben, so wie das Joch bei den Zugtieren sie einfach nach vorne in die richtige Richtung hat marschieren lassen. Und sein Joch ist leicht, wie er es ganz am Ende sagt. Und passend dazu, ein alter Mann hat mal auf dem Weg einen kleinen Jungen getroffen. Und dieser kleine Junge hatte auf seinem Rücken einen noch kleineren Jungen. Und der alte Mann beobachtet die beiden und sagt dann zu dem Jungen, der mit den Beinen auf dem Boden steht, du hast aber eine schwere Last zu tragen. Der kleine Junge antwortet, das ist keine Last, das ist mein kleiner Bruder. Und aus Liebe aufgelegte und aus Liebe getragene Lasten unterliegen irgendwie einer anderen Gewichtskategorie. Sie sind nicht so wie andere Lasten. Und zu dieser Gewichtskategorie gehört das, was Jesus mit dir und mit mir vorhat. Sein Joch ist sanft, sein Joch ist leicht, ganz anders als das, was wir Menschen sonst kennen. Und in der Begegnung mit ihm finden wir zur Ruhe. Aber wichtig ist, dass wir vorher diese falschen Lasten oder das Joch, das uns wehtut, das nicht zu uns passt, ablegen. Und dabei kann er uns helfen. Und Jesus lädt nicht nur die ein, die vielleicht gerade noch dieses falsche Joch aufhaben, sondern er lädt auch dich ein, wenn du sagst, ich folge Jesus schon lange nach. Ich habe sein Joch schon lange auf meinem Rücken und ich bin irgendwie müde. Ich bin abgekämpft. Auch dich lädt Jesus ein. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja nicht so, dass auf unseren Schultern nur dieses Joch von Jesus liegt, sondern dass ich mir selber auch noch ein paar Dinge aufspanne. Dass die Leute in meinem Umfeld auch noch etwas drauflegen, uns auch noch vor ihre Last spannen. Da sind zum Beispiel Erwartungen, die erfüllt werden müssen, egal wo. Es ist Leistung, die gebracht werden muss. Es sind Lebensentwürfe, die wir als Familie leben, die bedient werden müssen. Und dazu kommen ja noch die ganzen Umstände, die niemand von uns beeinflussen kann. Und die kommen dann auch noch obendrauf. Stichwort Homeoffice und Homeschooling. Also es gibt so vieles, was uns noch unterjocht, was uns das Leben schwer macht, was uns zusätzliche Lasten auflegt. Aber Jesus spricht hier mit dieser warmen Einladung jeden an, der genau dieses Gefühl von Überlastung, von Schwere hat. Und egal wie weit du von Jesus weg bist, oder wie nah du dich auch an ihn dran fühlst, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen und Ruhe in dieser Begegnung mit ihm zu finden. Und er sehnt sich so sehr danach, dass er sogar gestorben ist dafür. Es war ihm so wichtig, dass er sogar diesen letzten Schritt noch gegangen ist. Wenn du also Ruhe suchst, findest du sie bei Jesus. Und ich muss dazu sagen, du findest sie nur bei Jesus. Zumindest diese Ruhe für die Seele. Körperliche Ruhe finden wir in einer kurzen Pause, an einem Feiertag, Urlaub, was auch immer. Da kann sich unser Körper ein Stück weit erholen und Ruhe finden. Aber diese Ruhe für die Seele, von der Jesus hier spricht, die finden wir nur bei ihm. Wenn du das Gefühl hast, dass du seit Monaten schon einen Marathon läufst, lädt Jesus dich hier ein aus diesem Hamsterrad. Auszusteigen, eine Pause zu machen und Ruhe zu finden. Ostern soll uns eben nicht nur daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist vor 2000 Jahren und danach nahm die Geschichte ihren Lauf. Das auch, aber Ostern soll uns auch daran erinnern, dass mit dieser Auferstehung die wahre Osterruhe in diese Welt gekommen ist. und greifbar ist für jeden Menschen, indem wir einfach dieser Einladung folgen und zu ihm kommen. Und wenn du das erfahren möchtest, aber nicht weißt, wie das genau gehen könnte, wirst du gleich hier vorne ein paar Fragen sehen, die dich dabei unterstützen können. Lies sie durch, denk darüber nach, nimm sie mit nach Hause und überlege, wie du selbst, wie ihr als Familie, als Ehepaar, wer auch immer dich in deinem Umfeld begleitet, wie ihr zu dieser Ruhe finden könnt. Ihr findet die Fragen auch in den Notizen zu dieser Predigt auf unserer Homepage. Ich werde sie jetzt einfach einblenden und euch mit diesen Fragen alleine lassen. Amen.